Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, es klimpert und raschelt hier bei uns im Podcast-Studio und jetzt bin ich gespannt. Ha, ein Franzbrötchen steht da auf dem Tisch.
Ja, es duftet schon. Es ist kein Streuselkuchen, sondern ein Franzbrötchen. Aber was es damit auf sich hat, verraten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
Nee, und wir fangen jetzt auch nicht an, hier mittags Alkohol zu trinken, während wir hier im Podcast-Studio sitzen und ja, auf den Abstieg anzustoßen, wie es vielleicht der ein oder andere vergangenes Wochenende gemacht hat. Vielleicht machen wir es heute Abend, aber wir müssen mal auflösen. Wir haben uns gedacht, wir machen zum Abschluss der Saison noch eine etwas andere Spatzenfunk-Folge. Und zwar sind wir ja, wie ihr alle wisst, das sind alle Spiele gespielt, der Abstieg ist besiegelt, die Kaderfrage bleibt nach wie vor. Mittlerweile gibt es aber einen Cheftrainer, über den würde ich sagen, können wir später nochmal sprechen. Was machen wir denn heute, Elias?
Ja, wir haben uns gedacht, wir angeln uns nochmal so durch die Saison, durch diese ja, aufregende Spielzeit, die es ja allemal war, mit unseren Momenten. Aber dafür haben wir auch ab und an mal einen Gegenstand mitgebracht. Und ich weiß nicht, ich hätte meinen ersten Gegenstand, der würde vielleicht ganz gut passen zum Start.
Ja, dann pack mal aus.
Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Ah, okay.
Ich habe hier so einen kleinen SSV Ulm-Ball in meiner Hand. Weißt du denn noch, wann wir den bekommen haben?
Boah, das ist eine gute Frage. Boah, da musst du mir weiterhelfen.
Das war beim Trainingsauftakt, beim allerersten Training der neuen Saison. Johannes Reichert hat damals noch alleine seine Runden gedreht. Das war das erste Training dann auch von André Becker. An dem Tag ist er, glaube ich, vorgestellt worden.
Stimmt, ja, da haben wir danach noch mit ihm gesprochen, ja.
Und da hast du dann festgestellt, Felix Hiegel fehlt ja, ist gar nicht dabei. Genau, und ich dachte, damit können wir starten, weil ja, ich da so die Frage habe, mit welchem Gefühl bist du denn damals, wir schreiben den Ende Juni 2025, in die Saison gestartet?
Ja, mit einem ganz anderen, als sich dann mittlerweile bestätigt hat. Boah, ja, es war so ein Gefühl von, ich würde schon sagen, von so einer Vorfreude, von auch so einem gewissen Kribbeln, dass die Saison jetzt wieder anfängt. Nichtsdestotrotz war da ja erst wenige Wochen der Zweitliga-Abstieg her und man wusste natürlich trotzdem nicht so richtig, wie geht es jetzt weiter. Ja, was für einen Kader hat man? Es gab einen sehr, sehr großen Umbruch. Und deswegen würde ich sagen, mit schon vielen Fragezeichen, aber auch durchaus mit dem positiven Gefühl, dass es jetzt wieder weitergeht.
Auf jeden Fall. Es gab ja auch einige neue Dinge rund um den Club. Es war schon klar, dass es in wenigen Wochen darauf den ersten SSV-Gottesdienst geben wird. Ne? Damals hieß der Trainer noch Robert Lechleiter, der Geschäftsführer hieß Markus Thiele. Und ja, wie es halt immer so ist, wenn etwas Neues entsteht, es gab ja sehr, sehr viele Spieler, die man an diesem Tag zum ersten Mal gesehen hat. Ich kann mich da noch sehr gut an Max Scholze erinnern, der für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, damals schon sehr locker war. Der ja inzwischen gar nicht mehr beim SSV dann gespielt hat in der Rückrunde. Aber ich sehe schon, du klappst hier was aus. Ein Blatt Papier, ein Flyer.
Ja, ah. Stichwort SSV-Gottesdienst. Das war ein Gegenstand, den ich mitgebracht habe. Und zwar ist das hier das Liedblatt, nennt man es, glaube ich. Das an alle ausgeteilt wurde, an alle Besucherinnen und Besucher. Und ja, ich habe das seitdem bei mir am Kühlschrank hängen. Da hängen so mehrere Dinge, also jetzt nicht nur hier so ein SSV-Blatt. Und ich dachte, ich bringe das einfach mit.
Ja, es war auch also ein eindrucksvoller Tag. Ich muss sagen, ich war davor ein bisschen skeptisch, aber es war dann schon interessant, in diesem riesigen Münster dann auch die Hymne des SSV Ulm zu hören, wie dann auch alle Fans da laut dann den SSV anfeuern. Das war schon sehr interessant. Ich fand, das war eine der Dinge, die Markus Thiele auch gut gemacht hat. Das war eine gute Idee von ihm.
Ja, und ich finde auch jetzt unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht oder ja christlich oder auch nicht, fand ich das wirklich so einen bemerkenswerten Tag. Und weil du mich gerade nach dem Gefühl vom Saisonanfang gefragt hast, ich finde an dem Tag, das war ja auch Schwörwochenende, es gab dieses Heimspiel gegen den FC Zürich, hat man schon gemerkt, dass trotz des Abstieges so eine Vorfreude da ist. Und
ja, es war auch an dem Tag, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, an dem Tag war ja auch Tom Gahl da. Der wurde ja verabschiedet, als einziger Spieler ist er gekommen. Das war bei ihm halt möglich, weil er einen Tag davor ein Testspiel hatte mit seinem neuen Team, dem FC St. Gallen. Und der hatte damals auch noch die Hymne lautstark mitgesungen beim Gottesdienst, hat Max Brandt und ich weiß gar nicht mehr, wer links neben ihm stand, auf jeden Fall auch so leicht umarmt während der Hymne. Das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben. Da hatte man tatsächlich noch dieses Gefühl oder ich würde sagen, das war nicht nur ein Gefühl, sondern es war eine Tatsache. Und diesem Zusammenhalt, der ja auch diese Zweitliga-Abstiegssaison geprägt hat nochmal, es war ja ganz anders als jetzt in dieser Saison, wo sehr, sehr, sehr viel Negativität immer geherrscht hat. Diese Zweitligasaison war ja eigentlich im Rückblick insgesamt trotzdem sehr positiv.
Ja, ja. Auch ein schönes Bild, wo dann die ganzen Schals in die Höhe gegangen sind, dann zum Auszug aus der Kirche. Und da muss ich jetzt schon sagen, wir haben ja an der Stelle schon oft über all das gesprochen, was in dieser Saison schiefgelaufen ist, was auch perspektivisch jetzt wichtig werden wird und so weiter und so fort. Aber ich hoffe doch sehr, dass wenn wir uns dann spätestens im Juli, August im Donaustadion wiederfinden, ja, dass das wieder spürbar ist, so ein Gefühl von Vorfreude. Und ich würde mir das dann doch sehr wünschen für die Stadt, für die Region, auch für den Verein.
Ja, der harte Kontrast war dann der erste Spieltag. Die Vorfreude, sie wurde jäh zunichte gemacht. Nadine, du warst damals im Stadion beim Spiel in Wiesbaden. Was ist da denn passiert? Und ja, war das sofort klar, was das für Auswirkungen haben würde?
Ja, du sprichst natürlich von der Verletzung von Johannes Reichert in der zweiten Halbzeit, als er da umgeknickt ist und vom Platz getragen werden musste. Und ich muss schon sagen, also wo ich mir jetzt hier im Vorfeld der Sendung oder unserer Folge überlegt habe, was waren denn so die Momente der Saison, dann zählt das definitiv dazu. Also diese schwere Knieverletzung, diese ja ganz schwierige Stimmung dann auch in Wiesbaden, wo man wusste, okay, wenn Johannes Reichert nicht selbst den Platz verlassen kann, dann muss es wirklich was sehr, sehr Schlimmes sein. Und wie sich dann ja auch herausgestellt hat mit dem Totalschaden im Knie, wie er es selbst einmal genannt hat, war es das dann auch. Und ja, das war ein Moment, der hat letztendlich schon auch die Saison geprägt.
Ja, und jetzt sind wir einige Monate später und wir können immerhin positiv berichten. Ich glaube, das habt ihr schon in der letzten Folge getan, dass Johannes Reichert wieder auf dem Platz stehen wird. Es war nicht sein letztes Spiel. Ich denke, das ist doch etwas, was auch Mut macht für die kommende Saison.
Auf jeden Fall.
Ja, seine Verletzung war nicht die einzige. In den folgenden Wochen kamen noch einige dazu. Zunächst aber mal gab es das DFB-Pokal aus gegen Elversberg, das 0:1. Wenn man jetzt guckt, wo die SV Elversberg in der kommenden Saison spielt, dann war 0:1 vielleicht das Positivste der Saison beim SSV. Nein, dann gab es ja schwache Leistungen, es gab Niederlagen und es kam dann schon relativ früh zur Trennung von Robert Lechleiter.
Ja, ich glaube, ich würde vorher noch einen Moment anführen, der noch mir besonders in Erinnerung geblieben ist, und zwar der 3:1-Sieg auf dem Tivoli in Aachen. Ich war zum ersten Mal dort in dem Stadion, wirklich eine beeindruckende Kulisse. Und da hatte man ja nach diesem schwierigen Saisonstart, auch mit diesem DFB-Pokal aus und so weiter, so den Eindruck, huch, es könnte jetzt doch in eine richtige Richtung gehen. Wir haben eine Show gesehen von Dominik Martinovic, der da zu seinem Einstand einfach mal abgeliefert hat. Aber es hat dann das bekannte bittere Ende genommen. Und wenige Tage später, es war eine englische Woche, der SSV musste danach in Saarbrücken antreten, war klar, okay, auch er hat sich das Kreuzband gerissen.
Das war schon ein riesiger Rückschlag für den gesamten Verein. Du hast angesprochen, Martinovic hat eine richtige Show abgeliefert. Und er hat da auch sehr, sehr gut funktioniert im Zusammenspiel mit André Becker, der ja dann in den folgenden Wochen oft sehr stark kritisiert wurde, der aber in dieser Rolle in der Doppelspitze, die damals gespielt wurde, meiner Meinung nach gut funktioniert hat. Von dem her ist es auch tatsächlich dieses Spiel, diese Verletzung schon ein Sinnbild und sicherlich auch ein Faktor für das, was dann danach passiert ist. Du bist ja dann direkt weiter nach Saarbrücken gefahren. Das war dann das letzte Spiel von Robert Lechleiter als Trainer. Es kam Moritz Glasbrenner und das ist dann gleich einer meiner nächsten Momente. Der hat nämlich bei seinem zweiten Spiel für den höchsten Saisonsieg des SSV Ulm gesorgt. Das war der 1. Oktober. Der SSV Ulm hat 5:1 gewonnen gegen Schweinfurt. An dem Spiel hat auch Felix Vater debütiert. Und an dem Spiel natürlich hat man Abschied genommen von der Jahnhalle. Eine Gaststätte, die wirklich über Jahrzehnte lang für Fans ein sehr, sehr wichtiger Anlaufpunkt war. Und es war sicherlich insgesamt dann schon auch noch mal emotional.
Ja, mit Sicherheit. Ich war leider nicht dort, aber ich möchte an der Stelle jetzt einmal erwähnt haben, also in meiner Abwesenheit habe ich getippt, der SSV Ulm wird 5:1 gewinnen.
Echt? Aber wo hast du das gesagt? Hier in der Folge?
Na, habe ich nicht. Hier leider, also es wurde nicht auf Ton festgehalten. Ein bisschen schade, aber ich war ja da unterwegs mit unseren Volontärinnen und Volontären und da saß ich in der Lobby und habe gesagt, ach, das zieht der SSV heute 5-1. Vielleicht ein bisschen überheblich.
Ja, pick aber, oder didn't happen.
Ja.
Aber das hat mich damals schon erinnert an dieses 5-1 gegen Regensburg in der zweiten Liga. Und das war damals ja auch nicht der Auftakt einer Erfolgsserie. Und so war das dann leider auch aus Sicht des SSV Ulm mit diesem Spiel, denn bis zum nächsten Heimsieg sollte es sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, wenn ich richtig liege, müsste es der 1. Februar gewesen sein mit dem Sieg gegen Duisburg.
Ja.
Ja, also Oktober bis Februar eine sehr, sehr lange Dürre.
Das sind viele Monate, die da dazwischen liegen.
Und in denen auch viel passiert ist.
Ja, muss man wirklich sagen. Ich glaube, da würde ich meinen nächsten Moment anschließen und zwar habe ich mir hier noch notiert, das 0-5 beim SC Verl und ja, in dem Spiel oder auch nach dem Spiel hat man einfach gesehen, dass da schon gehörig was in die Brüche gegangen ist beim SSV. Ich selbst habe danach über meinen Artikel geschrieben, ist der Tiefpunkt erreicht?
Ja, turns out, es war noch nicht so weit. Es kam dann 2 Wochen später vielleicht der Tiefpunkt, zumindest der große Knall dem nächsten 0-5.
Das sieht man dann auch, dass man da eines Besseren belehrt wurde, obwohl man das ja nie erwartet hätte. Also, dass es dann noch tiefer gehen kann mit dann ja genau dem 0-5 gegen Hansa Rostock und dem großen Personalbeben. Ja, war schon sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, ich kann mich noch erinnern, es war Sonntag, glaube ich. Es war der Sonntag, ja. Da haben wir schon die Podcast-Folge aufgenommen für den Montag. Und als wir dann die Podcast-Aufnahme beendet hatten, hast du dann mitbekommen von einem Brandbrief oder einem Brief erstmal, einem internen Schreiben an den Aufsichtsrat, der dann später als Brandbrief und als Hilferuf tituliert wurde, der natürlich dann diese Podcast-Folge zunichte gemacht hat. Worum ging es denn da? Und das hat ja wirklich deutschlandweit Aufsehen erregt.
Ja, das Schreiben, das Johannes Reichert und Christian Ortag verfasst haben, sollte eigentlich nur an den Aufsichtsrat gelangen. Also es war als internes Schreiben gedacht und darin fielen dann so Sätze wie vergiftete Atmosphäre und ja, helft uns und es muss was passieren, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen und so weiter. Und ja, wie es aber dann manchmal so ist, gelangen solche Dinge dann trotzdem auch nach außen oder auch an Dritte. In dem Fall jetzt kann ich auch sagen, ich sage es auch nochmal hier an der Stelle, der Brief hat mich über Dritte erreicht. Also weder über eine Person aus dem Aufsichtsrat noch über einen von den beiden Spielern. Und wenn das dann halt erstmal im Umlauf ist, dann ist es natürlich auch journalistisch für uns so, dass wir da reagieren müssen. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben es veröffentlicht. Und da wusste ich schon oder wir wussten schon, das wird hohe Wellen schlagen.
Das ist interessant, genau diesen Ausdruck wollte ich gerade verwenden. Passt ja auch zu Rostock, ne? Hohe Wellen.
Stimmt.
Genau, es hat hohe Wellen geschlagen. Es hat in den Medien Deutschlands überall Platz gefunden. Es wurde rauf und runter diskutiert. Aber, so betont es Dominik Schwärzel, der damals Aufsichtsratsvorsitzender war, es hatte keinen Einfluss auf die Entscheidung, die dann wenige Tage später öffentlich geworden ist.
Genau, ich glaube sogar wenige Stunden später sogar. Also Sonntag kam der Brief, Montagabend gegen 22 Uhr.
Stimmt, das war unsere Nachtsession, ja.
Genau. Ja, kam dann die Mitteilung, dass man sich von Markus Thiele getrennt hat und auch von Moritz Glasbrenner. Und dann war erstmal, ja, ich glaube, man kann sagen, ein bisschen Chaos angesagt beim Verein.
Genau, es war erst unklar, ob sie das Testspiel, das eine Woche später oder wenige Tage später angesetzt war in Österreich, abhalten würden können. Das hat geklappt. Oliver Unzelt hat nämlich übernommen, interimsweise. Und ja, dann kam schon wenige Tage später die Nachricht, Pavel Dotschev wird Cheftrainer. Es gab damals keine Pressekonferenz zunächst. Deshalb sind alle Journalistinnen und Journalisten zum Training gegangen, zu seinem ersten Training. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja auch eine Volontärin bei uns dabei, die Paloma, die dann für uns ja auch das Interview gemacht hat mit dem Reel. Ja. Mit Pavel Dotschev. Es war sehr, sehr kalt.
Es war eisig kalt und sie hatte keine Handschuhe dabei und hat dann freundlicherweise von dem Kollegen welche ausgedient bekommen, weil wenn du da die ganze Zeit mit Mikrofon in der Hand stehst, dann wird es auch ein bisschen unangenehm.
Ja, ich meine, ich muss zugeben, Wir sind ein paar Mal in dem Winter halb erfroren im Stadion. Musste ich auch dazu lernen, wie man sich am besten kleidet oder was man da noch alles einpackt.
Ich glaube, es ist nach wie vor ausbaufähig, aber...
Das stimmt, ja. Da habe ich großes...
Die Regionalliga, ja, wie soll ich sagen, da wirst du noch durch eine harte Schule gehen.
Ja, also Sitzheizung kann man da, glaube ich, nicht erwarten. Nee. Aber ja, das war da auf jeden Fall noch so ein Moment. Und der erste Eindruck von Pavel Dotschev war natürlich auch sehr positiv. Ich denke, das war, er hatte das Ruder nicht rumgerissen, aber es war eine Personalie, wo man dem SSV wenig vorwerfen kann.
Das stimmt. Also wenn du in so einer Situation bist und dann den erfahrensten Drittligatrainer überhaupt holst, dann ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es klappt.
Ja. Ja, und da sind wir dann auch zurückgegangen von diesem besagten Training, diesem ersten Training unter Pavel Dotschev und haben dann auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, die haben wir nämlich in unserer Redaktion aufgenommen, also nicht in irgendeinem anderen Raum, und haben dann irgendwie versucht, noch halbwegs dicht ins Dunkel zu bekommen, weil es war ein Novembertag, es war schon nachmittags, also die Sonne war schon längst untergegangen.
Ich glaube, es war schon spät, ich glaube, es war schon 19, 20 Uhr.
Ja,
also,
ja.
Das seht ihr mal, wie wir hier für euch. Ja.
Aber er hat die Wende auch nicht gebracht. Was ist denn dein nächster Moment?
Ja, da wird es bei mir auf dem Zettel hier sehr, sehr dünn, aber vielleicht hast du in der Zwischenzeit noch einen anderen Höhepunkt. Ich würde weitermachen mit Spiel gegen Hoffenheim 2.
Ja, ich bin davor noch beim FC Erzgebirge Aue.
Ah ja, deine Auswärtsfahrt, ne?
Meine Auswärtsfahrt, mein berühmter erster Blitzer aller Zeiten in meiner langjährigen Laufbahn.
Da klatsche ich einfach.
Schon hier in Langenau, das kann ich mich noch erinnern. Oder Albeck, ich weiß gerade nicht mehr.
Dieser Blitzer, der aber da immer fest installiert
genau,
ist.
Genau, das hat Carsten damals auch gesagt. Ja, aber das kann man nicht so wissen, als jemand, der da nicht so oft durchfährt. Baden-Württemberg allgemein schrecklich für Blitzer. Deshalb war es eigentlich ganz cool, dass man so viele Spiele in Bayern hatte. Aber Aue ist natürlich in Sachsen. Aber das war auf jeden Fall schon sehr, sehr beeindruckend, weil es für mich, also einerseits, weil sie gewonnen haben, aber eigentlich, weil es für mich zu meinen neuen Lieblingsstadien mit auch gehört.
Ich war noch nie im Schacht.
Deshalb wollte ich das unbedingt auch nochmal erwähnen, weil ich dich auch mal ein bisschen neidisch machen wollte. Du machst ja die meisten Auswärtsreisen bei uns, vollkommen zu Recht. Aber ja, hast du denn ein Stadion, mit dem du mich neidisch machen kannst?
Naja,
Tivoli, muss ich zugeben.
Tivoli, das war schon, fand ich sehr, sehr cool. Im Ostseestadion von Hansa Rostock warst du ja mit dabei, das hast du selber erlebt. Ha, irgendwie finde ich das beim SC Werl auch gemütlich, aber das ist jetzt natürlich kein Stadion, wo man sagt, das ist beeindruckend. Aber es ist irgendwie, hat irgendwie was da im Wohngebiet.
Ja, also ich sag mal so, das Donaustadion ist ja zum Beispiel auch in den Augen vieler keine richtige Fußballarena. Oder ist auch keine Arena. Aber ich finde, das hat ja auch noch was. Von dem her, es muss nicht immer das Prunkvollste sein.
Ja, ich meine,
Gefühle zu erzeugen.
Ich könnte da jetzt natürlich auch noch aufzählen, irgendwie 1. FC Saarbrücken, der Ludwigspark. Das ist schon auch irgendwie beeindruckend. Wenn du dann vor allem Flutlicht, beides Mal, als ich da war, waren es Flutlichtspiele. Also ja, da hat so jedes so sein Für und Wider, würde ich mal sagen. Ja.
Beim Flutlichtspiel kommt es auch immer darauf an, in welche Jahreszeit man ist, weil sonst heißt es meistens, es wird kalt abends. Aber genau, es war in Aue übrigens unfassbar kalt. Es hatte -6 Grad.
Ja, das hätte ich dir aber schon im Vorfeld sagen können. Ja. Also, obwohl ich da noch nie war, aber das weiß man.
Ich weiß noch, ich war damals zugegebenermaßen ein bisschen aufgeregt und ich bin um 6 Uhr morgens losgefahren und war dann irgendwie schon um 9.15 Uhr in Aue. Das Spiel ging um 14 Uhr los. Ja, ich habe mich lange mit dem Ordner unterhalten. Ja. Aber gut.
Etwas, das mir nie passieren würde.
Ja, also genau, Aue, es war ein 13-0-Sieg. Mirnes Pipic hat damals auch getroffen. Es war der Auftakt dann von der längsten Serie des SSV, weil die haben ja dann noch ein Spiel danach gegen Duisburg gewonnen und ja, mehr als 2 Siege in Folge gab es in der Saison nicht.
Ja.
Und dann ging es bergab. Es war der Februar der Entscheidungen eigentlich, wurde es so tituliert, weil es gab Duelle gegen direkte Konkurrenten, unter anderem auch Alemannia Aachen, wo man damals noch nicht wissen konnte, dass sie danach diese unfassbare Serie starten würden.
Also muss man mal sagen, Kompliment an Aachen, die haben richtig viel dann auch richtig gemacht nach diesem schlechten Saisonstart.
Und dann gab es auch das Duell mit Saarbrücken, wo Markus Thiele zurückgekehrt ist. Aber so wirklich dann dieser Punkt, worüber du ja dann auch sprechen wollen würdest, ist Hoffenheim 2. Das war ein Dienstag oder Mittwochabend?
Dienstagabend war es. Und ja, ganz unangenehm. Also Ulm lag im Nebel, es war irgendwie gespenstisch, das Flutlicht war an. Ja, es gab dann eine 1:3 Niederlage, ich glaube auch ein frühes Gegentor wieder mal in dem Spiel. Und es waren sich ja alle einig, wieder ein direkter Konkurrent, da müsste man jetzt gewinnen, um den Turnaround noch einzuleiten. Und das war ja dann auch das erste Spiel, wo die Fans auch mit dem Rücken quasi dann zum Stadion gestanden sind und ihren Support aufgekündigt haben.
Das war der Kipppunkt. Für mich war das Spiel, ab diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, sie steigen ab. Das war für mich in dem Moment, in diesem Spiel war das für mich irgendwie klar.
Ja, es gab ja danach noch so ein bisschen Auf und Ab, aber was natürlich dieses Gefühl noch bestätigt hat, war dann das Spiel in Schweinfurt.
Ja,
das war wenige Tage später.
2:0 geführt durch einen Doppelpack von Lukas Röser. Das passiert auch nicht alle Tage.
Und hat mich für ihn aber in dem Moment wirklich gefreut.
Natürlich, er ist nämlich einer, der wirklich dieses Ulmer Logo eigentlich auch mit Überzeugung trägt.
Voll, und wo man sich auch gedacht hat, hey, für einen Stürmer ist natürlich auch wichtig, dass mal so der Knoten platzt. Und ja, man hätte annehmen können, dass das vielleicht der Punkt gewesen wäre.
Tatsächlich war es nicht so. Pavel Dotev entscheidet sich nach der 70. Minute für mehrere Wechsel und dann beginnt alles den Bach runterzugehen. 3 Tore fallen in der Schlussviertelstunde. Der SSV Ulm verliert 3:2 gegen Schweinfurt. Die Fans reagieren sehr, sehr, sehr hart, nehmen den Spielern oder nehmen dem Kapitän, in dem Fall war das sogar Lukas Röser, die Binde ab, auf der stand, wir geben die auf. Die wurde ja vor dem Spiel in Wiesbaden, gegen Wiesbaden am 19., 20. Spieltag.
Also am ersten Spieltag der Rückrunde auf jeden
genau,
Fall, genau.
Ja. Übergeben. Ja. Und Luca Pazzoli auf dem Weg in die Kabine zertrümmert eine Scheibe. Ja, es war wirklich hart. Es war auch tatsächlich, das hätte ich jetzt, steht gar nicht auf meiner Liste, habe ich schon fast vergessen. Es war auch das letzte Spiel von Stefan Schwarz.
Genau, genau. Weil du Luca Pazzoli angesprochen hast, er hat da ja wohl gegen eine Tür, ich weiß gar nicht, ob geschlagen oder mit dem Fuß gekickt, auf jeden Fall ist eine Scheibe zu Bruch gegangen. Er war aber wohl nicht der einzige Spieler, dem das in Schweinfurt passiert ist. Wie unsere Kollegen aus der Lausitz mir mal verraten haben, sei das, ich weiß jetzt nicht genau, welchem Spieler, aber auch einem von Energie Cottbus passiert.
Also es ist ja auf jeden Fall auch, es ist ja auch wirklich eine Bruchbude. Also muss man schon sagen, das war bestimmt das ranzigste Stadion überhaupt. Aber es hatte auch was.
Es hatte auch was, alter Charme, aber halt wirklich.
Ja, bei den Schnüdeln.
Bei den Schnüdeln. Eher halt wirklich Regionalliga als dritte Liga.
Der Verein ist ja jetzt auch durch den Abstieg eigentlich wirklich zurückgegangen in die Amateurisierung oder in den Amateurbereich. Dadurch, dass ja dann auch ja von finanzieller Seite es dort noch deutlich drastischere Konsequenzen dann gab als beim SSV Ulm.
Voll. Aber du hast angesprochen, es war das letzte Spiel von Stefan Schwarz. Wir standen auch nach der Partie noch lange mit ihm draußen, haben uns mit ihm unterhalten, haben auch mit ihm drüber gesprochen, was er denn jetzt zum Zustand des Vereins sagt. Er hat damals relativ deutliche Worte auch gegenüber seinem Vorgänger geäußert. Also, dass er schon sagen muss, dass er das, was hier so rosarot dargestellt wurde von Markus Thiele, ja so nicht vorgefunden hätte. Und 3 Tage später kam dann die Nachricht, der SSV Ulm und der und Stefan Schwarz trennen sich.
Ja, und die Suche nach einem Nachfolger hat dann sehr, sehr lange gedauert. Sie haben sich da aber die Zeit genommen. Ich denke, weil die zu diesem Zeitpunkt dann auch schon gewusst haben, das wird eine Aufstellung dann sein, die für die Regionalliga passen muss, auch wenn sie es damals nicht so kommuniziert haben. Ja, es folgte Rückschlag auf Rückschlag. Für mich noch sehr, sehr prägend war das Pokalaus in Großasbach. Oder eigentlich war das Pokalaus selbst nicht so prägend, weil man ein Stück weit auch damit rechnen konnte. Also sie hätten das Spiel natürlich gewinnen können, sie hätten es auch gewinnen müssen. Aber an sich, das Spiel vor Ort war noch nicht das Krasse, sondern dieses Einschneidende war dann eigentlich einen Tag später, als Pavel Dotsche verkündet hat, er werde jetzt 2 Trainingsgruppen bilden. Etwas, was auch in die Geschichte des SSV Ulm eingehen wird.
Ja, und was man schon auch sagen muss, und das hat er dann auch so auch gegenüber uns kommuniziert, das entspricht ja eigentlich auch nicht seiner Natur, dass er solche Maßnahmen dann ergreift, aber in dem Moment sah er sich wohl gezwungen, das zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es bis jetzt, es hat keinen Effekt gebracht. Es hat ihm eher die Möglichkeiten genommen, dass er nochmal hat Spieler einsetzen können.
Es war sehr, sehr, sehr viel Unruhe.
Ja.
Und wenn man dann auch am Ende sieht, dass er dann wieder auf diese Spieler hat zurückgreifen müssen, dann stellt sich nochmal allgemein die Frage, was das jetzt alles wirklich sollte. Ja, aber die Entscheidung wurde so getroffen und letztendlich war dann schon 2 Wochen später beim Spiel in Rostock Abu El-Sain mit dem Kader.
Ja.
Gespielt hat er damals nicht. Aber wir kommen zum Franzbrötchen. Das duftet hier schon die ganze Zeit.
Ja, ich dachte mir gerade auch schon die ganze Zeit, wir müssen es mal anschneiden.
Boah.
Wobei ich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Menschen, die vorm Mikrofon oder in so Videos, auch Instagram, Influencer oder so, essen, das finde ich ganz unangenehm.
Ist nur bei Streuselkuchen erlaubt.
Grüße an die Kollegen.
Ja, genau. Aber was hat es denn damit aus sich? Kannst du dir was drauf reimen?
Ja, ich schätze mal, das ist eine Anspielung auf unsere Auswärtsfahrt nach Rostock. Die haben wir gemeinsam gemacht und ja, wir sind nach Hamburg geflogen und mussten dann da nochmal umsteigen, mit dem Zug nach Rostock fahren und haben uns dann im Bahnhof gedacht, komm, wenn schon in Hamburg, dann gönnen wir uns ein Franzbrötchen.
Ja, es ist leider kein Marzipan, wie du es gerne gehabt hättest. Deshalb habe ich noch eine Marzipanstange mitgebracht.
Ja, nice.
Aber ja, genau, am Hauptbahnhof dann doch eine sehr, sehr, sehr lange Reise gewesen. Die längste Auswärtsfahrt auch für einige Schwarzen-Fans. Da hast du ja dann auch noch eine Reportage gemacht. Es sind selbst dorthin in den hohen Norden einige Fans aus Ulm gefolgt.
Ja, Rostock war, wie ich finde, schon sehr besonders. Und hier an der Stelle auch mal liebe Grüße an die Mädels und Jungs der Spatzenfahrt, weil deren Schiffskutterfahrt durfte ich dann für eine Reportage begleiten. Und ich glaube, da kann man an der Stelle auch mal sagen, toll, was ihr da in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt habt. Und ich finde es auch wirklich ein gutes Zeichen, dass es in der Regionalliga weitergeht und ihr es ja allen Fans, ob jung oder alt, ermöglicht, bei den Spielen dabei zu sein.
Ja. Und es soll ja auch kommende Saison weitergehen.
Genau.
Dann vielleicht in einem Smart, ich weiß nicht.
Also in einem wahrscheinlich kleineren Rahmen, aber ja. Es wird auf jeden Fall mal angeboten. Ja. Ich habe noch eine Anekdote zu Rostock.
Okay.
Wir sind ja zum Ostseestadion gelaufen, Schritte sammeln.
Über 20.000 hatte ich an dem Tag, deutlich drüber.
Ja, also ja, wir können uns da nichts nachsagen lassen auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber uns hat auf der Straße völlig random ein Mann angesprochen und uns gefragt, ob wir denn wissen, wo die Einsteinstraße sei.
Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Klar. Habe ich ihm sehr gern geholfen.
Ja, wir natürlich. Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, ob er angekommen ist.
Ja.
Keine Ahnung. Aber das wollte ich noch irgendwie in einem Text von mir unterbringen. Hat er nicht gepasst. Aber wie unwahrscheinlich ist es denn, dass zwei Ulmer ja, dann nach Rostock reisen und auf die Einsteinstraße angesprochen werden?
Ja. Das stimmt. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Es folgten dann Wochen, bei denen ich oft nicht mehr dabei war. Von dem habe ich keinen prägenden Moment mehr.
Ja, du hast, glaube ich, viele Junggesellenabschiede zu feiern gehabt.
Ja, nicht nur das. Ich war natürlich auch mit Familie, Neffen und Nichten unterwegs. Aber klar, JGAs haben auch einen Platz gefunden.
In unserem Alter Konjunktur, ne? An dieser Stelle verraten wir nicht, wie alt wir sind.
Nee. Aber genau, ich war nicht dabei beim Spiel gegen Köln, als der Abstieg dann besiegelt war. Ich war nicht dabei beim Spiel gegen Essen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Moment gab, von dem du gerne erzählen würdest.
Ach, ich glaube, irgendwann war ja so bei allen irgendwie das Gefühl da, es ist nur noch eine Frage der Zeit und jeder hat sich darauf eingestellt, dass der Abstieg kommen wird. Und natürlich war dieses Spiel gegen Köln dann nochmal ja, traurig und auch irgendwo emotional, aber letztlich, ja, es ist schwierig. Ich habe halt auch so diesen Vergleich zu der Zweitligasaison, wo dann wirklich im Volksparkstadion unten die Tränen geflossen sind und klar hatte auch gegen Viktoria Köln ein oder andere Spieler Tränen in den Augen, aber es war alles so komisch, weil halt jeder schon wusste, es steuert darauf hin und in der Zweitligasaison wusste das jeder auch schon, aber es war trotzdem emotional nochmal schwieriger.
Ich sag mal so, als Tom Gahl das 1:0 gemacht hat gegen den HSV am 33. Spieltag, da war ich fest davon überzeugt, dass die noch die Klasse halten.
Genau, und jeder hatte das Gefühl so, die könnten es vielleicht noch schaffen, ne?
Ja.
So, ja.
Ja. Ja, allgemein vielleicht, weil du ja auch in all dieser Zeit dabei warst, damit ist ja nicht nur die Zeit vorbeigegangen in dieser Saison, sondern auch die 3 Jahre lange Profifußballzeit beim SSV Ulm. Gibt es da etwas, was du vermissen wirst?
Ja, es ist natürlich schon was Besonderes, wenn man plötzlich in die großen Stadien Deutschlands irgendwie als Reporterin oder Reporter dann ja für dich geht es ja auch fahren darf und das dann begleiten darfst. Ja, natürlich, das Ganze werde ich schon vermissen, auch so diese Größe und auch so dieses dass es einfach doch eine größere Aufmerksamkeit hat, auch der Ulmer Fußball. Du wirst eigentlich überall, wo du hinkommst und wenn du sagst, ja, du kommst aus Ulm und so weiter, drauf angesprochen auf den SSV Ulm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt deutlich wieder abnimmt mit der Rückkehr in Amateurfußball. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns da jetzt in 2, 3, 4 Wochen nochmal drüber unterhalten werden, wird mir noch einiges mehr einfallen, weil ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber man muss das ja auch ein bisschen sacken lassen. Und wenn ich so zurückblicke, dann war es ja wirklich auch so, der SSV ist ja wirklich zwischen den Extremen gewandelt. Und es gab auch nie so einen Moment, für mich zumindest nicht in den vergangenen 3, 4 Jahren, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mal durchschnaufen. Und genauso muss es ja auch einigen Spielern gegangen sein, die diesen Weg auch mitgegangen sind und sicherlich auch einigen Mitarbeitern vom SSV, wo nie so dieser Punkt war, okay, es ist jetzt mal Ruhe da. Und das ist schon kräftezehrend, aber nichtsdestotrotz natürlich auch jetzt aus unserer Perspektive immer auch ein Privileg, da dabei gewesen sein zu dürfen.
Ja, deshalb sind die Koffer ja jetzt schon gepackt, oder?
Ja, ich freue mich jetzt auf ein paar Urlaubstage.
Ja, haben wir auch schon einige Spieler, haben schon Bilder geschickt. Ich denke an Juni Meier zum Beispiel. Ja, die Spatzen haben in dieser Zeit auch verpasst, eine rote Karte sich zu holen. In beiden Drittligasaisons gab es nur 3 gelb-rote Karten, keine einzige rote Karte. Die einzige Person, die mal des Feldes verwiesen wurde, oder des Feldes, des Innenraums,
ja,
war wer?
Holger Wetz.
Richtig.
Gegen Viktoria Köln.
Im Dezember 2023.
Und zwar eigentlich witzige Geschichte, weil ich sag jetzt mal so, er hat sich nichts Schlimmes zu Schulden kommen lassen, sondern er hat einen Ball, der auf ihn zukam, weggefaustet und er hat gesagt, naja, er wollte ihn zurückfausten und er hat ihn nicht richtig erwischt. Also jetzt nicht, ob man das einem ehemaligen Torhüter so glauben kann, aber dafür wurde das Feld verwiesen von Fabian Michel, die damals Schiedsrichterin war. Ja, und die anderen 3 gelb-roten Karten?
Ja, du hast mir davon weitergeholfen mit der aus der Saison 2023-24. Ich weiß zumindest die aus der laufenden oder abgelaufenen Saison. Da war das Niko Vukancic. Das hat mich sehr betrübt. Darüber hatten wir ja gesprochen. Es war gegen 1860 München und dann Lukas Marzak.
Genau, und die dritte war dann in der Zweitligasaison gegen Romario Rösch in Dresden. Hat er sich sehr, sehr drüber geärgert. Ich glaube, es war eine halbe Stunde da gespielt. Da musste er schon vom Platz.
Oh ja, aber es ging ja trotzdem unentschieden aus, ne?
Ja.
Im Topspiel. Also es war ja dann eigentlich, das habe ich in Halle verfolgt, das Spiel. Daran kann ich mich jetzt erinnern. In meiner alten Studentenkneipe.
War bestimmt auch nett.
Ja. Tschechisches Bier.
Apropos tschechisches Bier. Ich muss hier noch einen Gegenstand auflösen. Ich habe hier noch dabei Efes.
Ja.
Also kein tschechisches Bier, sondern türkisches Bier.
Es wird jetzt nicht ploppen.
Nee, ich habe ja schon eingangs gesagt, das können wir jetzt nicht trinken, aber vielleicht danach Feierabend.
Es ist aber gekühlt, darf ich verraten.
Frisch aus dem Kühlschrank. Und ja, da gehen erstmal liebe Grüße raus an denjenigen, von dem ich es geschenkt bekommen habe, von Matti aus dem Ulmer Umland. An der Stelle muss ich auch noch Grüße ausrichten an Dave, weil Wettschulden sind bekanntlich ja Ehrenschulden und ja, die musste ich jetzt hier unterbringen. Und ich habe es mitgebracht, weil ich das natürlich mit der Türkei verbinde, mit dem Trainingslager. Und obwohl ich da kein einziges getrunken habe, weil ich bin eher bei Wein als bei Bier, fand ich, ja, muss das Trainingslager irgendwie auch noch so in den Momenten auftauchen, wenn man auf so eine Saison zurückblickt.
Wobei mir jetzt auch gar kein türkischer Wein einfällt. Bauen die das an?
Ja, da bin ich überfragt. Ich hab da auch keinen Wein getrunken.
Ich war da zum Arbeiten, genau.
Und ja, es sind natürlich dann super intensive Tage für eine Journalistin oder einen Journalisten. War ja in Maas, Südtirol damals genauso der Fall. Aber es ist auch einfach immer was Besonderes, sowas begleiten zu dürfen. Und ja, da wiederhole ich mich vielleicht, aber ich mag unseren Job ja sehr und man lernt viele Menschen kennen, ihre Geschichten und jetzt im Besonderen in Bezug auf den SSV sieht man eben auch, was der Fußball bewirken kann und ja, welche Emotionen da weckt und dass da einfach auch Fans mitfahren, den Verein feiern, ja, sich da eine gute Zeit machen und überhaupt erst durch den Fußball connected werden, ja, ist schon cool.
Es passiert nicht im luftleeren Raum, sondern ja.
Ja.
Das ist schon schön. Ja, und ich sehe, du hast noch einen weiteren Gegenstand dabei.
Ja, wir hatten ja gesagt zwei Gegenstände, ich konnte mich aber nicht entscheiden und habe deswegen noch einen dritten mitgebracht. Es ist ein Schal, ein schwarz-weißer und fass mal kurz an, er ist
sehr dünn.
So ein ganz feiner Stoff, es ist kein Seidenschal, aber also es ist keine wirkliche Seide, aber ein sehr, sehr leichter Stoff. Und ich habe den mitgebracht.
Was steht denn da drauf? Donaustadt oder Münsterstadt?
Münsterstadt. Also es ist ein Schal von den Ultras tatsächlich.
Mhm. Ob die das gut heißen?
Der hat nicht unmittelbar was mit dieser Saison zu tun, sondern eben mit der Rückkehr in die Regionalliga. Den gab es damals beim Fanmarsch in Steinbach-Haiger. Da ging es damals in dieser Altstadt so einen Buckel hoch. War schon ein bisschen anstrengend, waren gefühlt 30 Grad und es war das allerletzte Regionalligaspiel der Spatzen und man dachte ja für sehr, sehr lange Zeit. Und das war ja im Rahmen von diesem großartigen Sommer mit dem Drittliga-Aufstieg, wo die Reise in den Profifußball dann begann. Und mir wurde dann im Nachhinein bewusst, dass das Spiel in Steinbach mein erstes Auswärtsspiel als Reporterin war und dann eben auch mein letztes Regionalligaspiel, mein vermeintlich letztes, und jetzt geht's wieder zurück. Der SSV spielt wieder im Haarwasen.
Ja, Steinbach-Haiger ist und bleibt Regionalligist.
Ja.
Ja, wird dann ein toller Moment vielleicht.
Ja, werde ich ja dieses Jahr dann, glaube ich, machen müssen.
Mal gucken. Noch sind die Termine ja nicht vergeben. Achso, ja. Aber gut. Ja, können wir gerne mal sprechen, weil ich die Auswärtsfahrt wir machen darf. Ich würde gerne FSV Frankfurt vielleicht machen.
Oder könnte ich auch eine Geschichte erzählen, aber das heben wir uns dann auf.
Das war diese Regengeschichte, oder?
Ja.
Ja. Kenne ich. Ja, die heben wir uns mal auf.
Ja, genau. Also.
Ja, gut. Nochmal, um Revue passieren zu lassen, was war denn das beste Essen im Presseraum, um mal ein bisschen hinter die Kulissen die Leute mitzunehmen?
Boah, das beste Essen, fällt dir gleich eins ein?
Ja, Mannheim. Ich hatte zwar danach Bauchschmerzen, aber während man es gegessen hat, war es gut. Das waren so Cash-Spinatspätzle.
Ja, die waren ganz gut.
Also es war was Richtiges. Also ja. Sonst hat man als Vegetarier, der ich ja bin, oft Probleme. Also ich kann mich erinnern, in Aue zum Beispiel, das ich vorhin gelobt habe, gab es einen trockenen Wecken und theoretisch noch Wienerle.
Also für alle, die normalerweise nicht Einblick in so Presseräume erhalten, Standard ist Currywurst mit Wecken oder Semmel, wie man in anderen Bundesländern sagen würde.
Brötchen.
Brötchen, genau. Butterbrezeln gibt es beim SSV Ulm, auch belegte Wecken, wobei die werden jetzt vielleicht so zum Abstieg wieder gestrichen werden.
Ja, glaube ich auch.
Was gab es denn noch für ein Essen? Mir fällt jetzt gerade keins ein.
Ich weiß, was dir gefallen hat.
Ja, was?
VfB 2.
Oh, VfB 2 in Groß-Asbach. Ja, das war cool. Da gab es süße Stückle.
Kann man sich nicht beschweren. Ich kann es sagen, beim Pokalspiel von Groß-Asbach war es nicht so.
Ja.
Aber gut, dann lass uns vielleicht vorausblicken. Oder noch eine Frage habe ich zur Saison zum Abschluss. Eine kleine Quizfrage.
Gerne.
Was denkst du oder weißt du vielleicht sogar, wie viele Spieler kamen in der Drittligasaison bei den Spatzen zum Einsatz?
Okay, jetzt muss ich erst mal kurz durchzählen, wie viele überhaupt zum Kader gezählt haben. Es waren dann ja doch einige. Boah, mit U19 und
U17.
U17 stimmt. Der jüngste Spieler, Tibet Erkan Sevik. Ältester Spieler, weißt du das auch?
Ja, das war tatsächlich Joe Reichert.
Ja, genau. Ich sag mal 37.
37? Das ist ja genau richtig. Also stark, ja, es sind 37 Spieler,
wirklich?
Wenn man. Ja, ernsthaft? Ja, 37.
Echt? Okay, das war jetzt gerade wirklich völlig geraten.
Ja, wenn man sich dann vor Augen führt, dass Murat Isik gesagt hat, für die kommende Saison rechnet man mit so 25 Spielern. Hat es Murat Isik gesagt? Moment mal, nee, das hat Murat Isik nicht gesagt. Das war eine Antwort auf eine Anfrage.
Also der SSV hat mal mitgeteilt, dass man so 25, 26 Spieler im neuen Kader haben möchte.
Ja. Das sind 37 dann schon eine Nummer.
Ja, brutal. Also wirklich.
Aber in der kommenden Saison, gerade eben haben wir schon gesagt, sollen 25, 26 Spieler, je nachdem natürlich, was denn auch die Wünsche des Trainers sind, dabei sein. Aktuell stehen im Kader 3 Spieler. Also aktuell, wir nehmen auf am Donnerstag, den 21. Mai.
Auf jeden Fall einen Tag nach dem Europa-League-Finale. Um in,
am
im
Tag des Bezirkspokalfinals der Frauen in Holzheim.
Stimmt, da gehst du später noch hin. drei Spieler, ich hoffe, ich kriege alle zusammen, Johannes Reichert, Lukas Röser und ein externer Profi, der schon unterschrieben hat, der unserer Ansicht nach per Locke ist. Das wurde vom SSV noch nicht bestätigt, soll aber in der kommenden Woche erfolgen. Er würde von den Stuttgarter Kickers nach Ulm
Und ist ein Sechser,
genau. Und kennt Murat Isik sehr, sehr gut aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart. Hat unter anderem dort auch mit Leon Dayaku zusammengespielt.
Ja, eine Zeit beim VfB Stuttgart hat auch der neue Trainer Daniel Jungwirth, der in den vergangenen Tagen vorgestellt wurde. Wir waren beide bei der Pressekonferenz und bei dem kleinen Fotoshooting danach. Was ist denn dein Eindruck?
Ja, ich würde sagen, ich habe erstmal einen positiven Eindruck und würde auch sagen, dass, ja, trotz allem, was wir hier schon mal besprochen haben, auch Murat Isik und Daniel Jungwirth jetzt erstmal in Anführungszeichen unbelästigt in die Saison gehen dürfen und gehen sollten. Das heißt, das sind ja jetzt die beiden, die jetzt mit Mario Estasi zusammen ja den Neustart aufbauen sollen und gehen sollen.
Ich denke auch, dass der Eindruck positiv war. Man muss halt, denke ich, gucken, wie die Erwartungshaltung auch sein wird. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass auch ein gewisser Realismus Einzug erhält, weil dann kann man auch hier wirklich was aufbauen. Und ich glaube auch, dass da die Person, man hat viel darüber gesprochen, Murat Isik ist von der TSG Balingen, mit der er abgestiegen ist. Daniel Jungwirth hat noch keine Erfahrung bei den Herren, war jetzt U17-Coach beim VfB. Ich würde sagen, es kommt jetzt tatsächlich darauf an, was jetzt die nächsten kommenden Wochen und Monaten zeigen. Und diese Chance haben sie auf jeden Fall verdient. Und ich finde, von der Kommunikation her, von dem, was ihre Vision ist, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg für den SSV. Von dem her bin ich da eigentlich positiv gestimmt.
Ja, und man hat vor allem auch gemerkt, dass beide mit einer Sprache sprechen. Also sie haben dann ja auch einmal geschildert, dass sie sich im Rahmen von einem WV-Pokalspiel, meine ich war es in Stuttgart, kennengelernt haben und so eine Idee von Fußball haben und genau, eben die gleiche Sprache sprechen. Und das ist natürlich dann auch wichtig, also dass man jetzt, wo die Kaderplanung einfach mit die höchste Priorität hat, nachdem Trainerposten und so weiter geklärt sind, dass man da in eine Richtung geht.
Ja, am 22. Juni ist schon der Trainingsauftakt. Bis dahin sollen so um die 15, 16 Spieler schon im Kader stehen. Das heißt, da ist jetzt wirklich einiges zu tun für die ganzen Beteiligten. Klar ist allerdings schon eine weitere Person im Trainerstab, nämlich Oliver Unzelt.
Ja, er wird Co-Trainer bleiben, hat Murat Isik uns bestätigt.
Eine weitere Person aus dem Umfeld von Jungwirth wird noch hinzustoßen, da ist der Name noch nicht bekannt. Klar ist hingegen auch, wie es bei der U19 weitergeht.
Timo Wenzel macht weiter.
Ist, denke ich, auch eine gute Entscheidung. Timo Wenzel ist damit der einzige Fußballlehrer beim SSV aktuell.
Das stimmt, in der Regionalliga braucht man es ja nicht, aber im NLZ
genau. Auch
brauchst
nicht?
Du, doch, im NLZ brauchst du einen Fußballlehrer.
Also du brauchst insgesamt einen im NLZ,
genau.
Aber du bräuchtest den nicht theoretisch für die Funktion des U19-Trainers, aber genau, ja.
Genau, was gab es personell noch für Neuigkeiten? Thomas Wörle, der Name tauchte Anfang der Woche wieder auf. Er ist neuer Chefcoach des SC Preußen Münster und will dort gemeinsam mit seinem Ulmer Co-Trainer Max Knauer den Zweitliga-Absteiger stabilisieren und nachhaltig weiterentwickeln. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, das passt sehr, sehr gut.
Ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut passt. Ich fand es interessant, ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut. Ja, dass man dann doch noch sofort dann Bilder im Kopf hat, einfach von der Zeit hier in Ulm.
Ja.
Und auch so ein bisschen auch denkt, schade, dass es zu Ende gegangen ist, weil die Art und Weise, wie er sich auf der Pressekonferenz bei Münster präsentiert hat, hat einfach genau das symbolisiert, was SSV Ulm jetzt auch wieder gehen will. So diese bodenständige Art, dieses intensive Spiel, was Thomas Wörle ja zweifellos jedem Spieler abverlangt, dass man klar weiß, wofür man stehen will und das soll man dann auf dem Platz transportieren, erstmal unabhängig vom System. Ja, von dem her ist ihm nur alles Gute zu wünschen und für den SSV Ulm bedeutet es aber auch, dass er nicht mehr auf der Gehaltsliste steht oder wäre das ohnehin schon passiert.
Ja, tatsächlich gibt es da gute Nachrichten, wenn man jetzt so auf die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Altlasten blickt. Mit dem Abstieg in die Regionalliga sind nicht nur alle Spielerverträge nichtig, sondern auch alle Trainer, die noch unter Vertrag standen, und das waren ja zahlreiche, haben jetzt auch keinen gültigen Vertrag mehr, das heißt, stehen nicht mehr auf der Payroll.
Einen gültigen Vertrag hat jetzt aber Max Brandt, und zwar beim SVW in Wiesbaden. Er ist der erste Spieler aus diesem Drittliga-Abstiegskader, der jetzt ein neues Team schon gefunden hat oder das zumindest offiziell schon gefunden hat. Er hat dort einen Vertrag unterschrieben bis 2028 und ja, bleibt Profi.
Ja, und bin mal gespannt. Das hat mich gleich daran erinnert, dass Wiesbaden ja schon mal einen Ulmer Spieler geholt hat. Damals Robin Häuser, sind ja ähnliche Spielertypen, im Mittelfeld beheimatet. Ja, ähnliche Spielstile, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das gut passt.
Ja. Denkst du, es gab beim SSV Ulm in dieser Saison underrated Spieler, die jetzt dann nächste Saison irgendwo plötzlich auftrumpfen werden, die sich hier vielleicht aufgrund der Gegebenheiten nicht haben entfalten können?
Boah, da muss man mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Max Schmidt, jetzt mal als Torwart genannt, ich meine, der kommt natürlich von Bayern, hat da auch einen langfristigen Vertrag, den wird man auf jeden Fall irgendwo sehen. Ich würde es mir für ihn wünschen, dass er auch eine Rolle als erster Torwart irgendwo einnehmen kann. Das wäre dann aber ja mutmaßlich auch in der dritten Liga, vielleicht sogar, naja, Regionalliga wird es bei ihm nicht werden, aber in der dritten Liga. Und ansonsten, wer fährt dir denn da noch ein?
Ja, ich denke mal, so von den Anlagen her kann schon sein, dass Abu El Sain nochmal irgendwo eine Chance bekommt und dann tatsächlich auch aufgeht, weil er hat, denke ich, schon ein Potenzial, das für Höheres bestimmt ist. Da spielen natürlich immer viele Dinge mit rein. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wohin auch die Reise geht von Luca Pazzoli, aber der hat ja beim SSV Ulm schon sehr überzeugt.
Ja, genau. Also ich glaube, der war ja auch zu keinem Zeitpunkt richtig underrated.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
ja.
Er war nicht underrated, auf gar keinen Fall. Ja, ich denke, es gibt schon noch einige Spieler im Kader wie Ben Westermeier, die sehr entwicklungsfähig eigentlich sind.
Ja.
Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, wohin es sie alle zieht und welchen Weg sie einschlagen werden.
Ja, ich frage mich auch, zum Beispiel Leon Dayaku war ja auch immer ein großes Talent. Hat ja auch seine Momente gehabt im Trikot des SSV Ulm.
Wird jetzt zum zweiten Mal Papa.
Stimmt, ja.
Herzlichen Glückwunsch an dieser
genau,
Stelle.
Genau, genau.
Also es dauert noch ein paar Monate, aber die News sind raus.
Wo ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, vielleicht geht er wieder ins Ausland, vielleicht bleibt er in der dritten Liga. Dennis Dressel wird in der dritten Liga bleiben, wird mit dem TSV 1860 München in Verbindung gebracht. Das sind, glaube ich, schon Spieler, die wir jetzt künftig natürlich auch nicht mehr im Trikot der Spatzen sehen werden.
Ja, ein Ex-Spieler, den wir auch nicht mehr sehen werden im Ulmer Trikot, ist ja Leo Sienza, der ja wahrscheinlich dann in den kommenden Jahren oder aktuell schon der größte Name ist im aktuellen Profifußball mit Ulm-Bezug.
Ja, hätte man jetzt noch eine Weiterverkaufsbeteiligung?
Ja, hätte sich's richtig gelohnt.
Würde der Kader für die neue Saison schon finanziert sein.
Aber dann hätte ich jetzt Southampton vielleicht auch verklagt, weil sie da irgendwie noch eine Klausel drin hätten. Beim Aufstieg wird es mehr Geld.
Ach so.
Ja, das Machen ist ja gerade so ein Thema. Aber ja, gut. Wir haben jetzt sehr, sehr lange gequatscht und das Franzbrötchen immer noch nicht angeschnitten, Nadine.
Ja, ich wollte aber noch eines erwähnen, und zwar Props an uns, imaginäre Schulterklopfen. Wir haben es wirklich diese Saison geschafft, jede Woche eine Folge Spatzenfunk rauszubringen. Das war ja eines unserer erklärten Saisonziele und ja, da bin ich schon ein bisschen stolz auf uns.
Ja, und Nadine Vogt, Carsten Muth, Elias Hoffmann werden auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder für euch am Start sein.
Genau, und da gehören ja nicht nur wir dazu, die Stimmen hört ihr ja wöchentlich, sondern auch unsere Schnittkollegen, einmal kurz erwähnt, Moritz Klaus, Chris Wille, Jasmin Abentulu, die hier ja wöchentlich mithelfen, damit dieser Podcast produziert werden kann.
Ja, und auch an Benny Raiola für
unser Logo.
Ja, genau. Ja, und natürlich auch danke an euch, dass ihr uns so zahlreich zugehört habt.
Und dass es ja auch schon positives Feedback gab.
Das nehmen wir natürlich am liebsten.
Genau. Dass ihr euch auch freut, dass wir hier weitermachen. Und ja, wir freuen uns da auch drauf. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Mal sehr ausführlichen und langen Folge angekommen. Sagen danke und hören uns demnächst schon wieder.
Ja, bis dahin.
Macht's gut, schönen Sommer.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.